Ja, ich möchte die Sache mit den Schutzrechten noch an der anderen Seite hin mal thematisieren. Das Letzte, ja, das ist ja durchaus das, was diese TTIP-Kritiker merken, was ihre Sorge anstachelt. Jetzt haben wir es mal verfolgt, wie gründlich das ist, was ihre Sorge anstachelt. Ich möchte Ihnen aber auch mal eine andere Frage vorlegen bei diesem Schutzrecht. Wenn Sie schon mitkriegen, wie Ihre Staaten, Ihr Staat jetzt, der Deutsche, solche Schutzrechte in solchen Weltmarktaffären behandelt, dann wäre es vielleicht vernünftig, an der Stelle einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, wenn die die so behandeln, womit habe ich es dann bei diesen Schutzrechten überhaupt zu tun? Da könnte man ja bei der Gelegenheit wirklich mal sich überlegen, in was für einem Laden lebe ich eigentlich, wenn bei Lebensmitteln, also so Nahrungsmitteln, ein Staat mit seiner ganzen politischen gesetzgebenden Gewalt ein Gesetz machen muss, in dem drin steht, man sollte nicht fahrlässigerweise Lebensmittel geschäftlich in Umlauf bringen, die gentechnologisch so verändert sind, dass am Ende größere Volksseuchen ausbrechen können. Also ganz so steht es im Gesetz nicht drin. Aber im Grunde genommen ist es wirklich der Inhalt solcher Schutzrechte. Man muss sich das mal überlegen. Wo ist man da reingeraten, wenn es einen mit Gewalt ausgestatteten Gesetzgeber geben muss, der Vorschriften macht, was in Lebensmitteln drin sein darf? Ja, dann lebt man offensichtlich in einer Produktionsweise, die kennt diesen Gesichtspunkt gar nicht von sich aus. Dass man, wenn man Lebensmittel produziert, Lebensmittel irgendwie genießbar und bekömmlich und verträglich für die sein müssen, die sie dann zu sich nehmen. Das ist gar nicht bei denen automatisch selbstverständlich der Produktionsstandpunkt. Warum denn nicht? Ja, das ist jetzt wieder ganz furchtbar leicht. Warum wird denn Gentechnologie eingesetzt? Ja, jetzt bei diesen Monsanto-Dingern da mit Glykosophag und was man da so alles da jetzt so aufs Butterbrot und ins Bier geschmiert bekommt, wird es einem ja eigentlich gesagt. Es wird einem gesagt, wenn man das Zeug einsetzt, kann man bei der agrarischen Produktion einen riesen Kostenaufwand für Pflügen und so weiter überflüssig machen, kann also die Produktionskosten von diesen agrarischen Waren senken und hat damit die Gelegenheit, am Markt einen größeren Gewinnschnitt zu machen. Dieser Rechnungsweise unterliegt alle Produktion in dieser Produktionsweise und eben auch die Lebensmittel. Und das hat offenbar, und das weiß der Staat, der diese Produktionsweise haben will, das hat der Staat als Gewissheit, dass deswegen er Grenzen ziehen muss, dass er als Gesetzgeber Rezepte für Lebensmittel gesetzlich verbindlich machen muss. Ein Irrsinn eigentlich. Ein Irrsinn aber, der ja so organisiert ist. Und das ist der Gedanke, den ich den TTIP-Kritikern an der Stelle mal nahelegen möchte. Wenn Ihnen schon geläufig ist, und leider viel zu vertraut, dass es in dieser Produktionsweise Schutzgesetze geben muss, damit Lebensmittel irgendwie doch noch Lebensmittel sind, obwohl sie als Ware produziert werden. Wenn Ihnen das schon vertraut ist, dann müssen Sie sich mal Folgendes durch den Kopf gehen lassen. Der Staat, der solche Schutzrechte oder solche Grenzziehungen, für wie weit darf das Geschäft gehen, erlässt, der ist doch dann aber auch der Staat, der bis zu diesen Grenzen seiner Gesetze den Unternehmen erlaubt, das Produzieren von Lebensmitteln ganz und gar zu einer Sache ihrer Vorschussgewinnkalkulation zu machen. Dann ist doch der Staat auch die Macht, die dem Unternehmen mit ihrem Kapital überhaupt dieses Recht einräumt, das ganz durch ihre Kalkulation und durch die Macht ihres Geldes bestimmt wird, was wie produziert wird, weil es sich für sie lohnt. Ja?
Es geht gerade in die Richtung Regulierung, was Lebensmittel ist, kritisiere ich dann auch das Reinheitsgebot. Das Reinheitsgebot an sich ist ja genau diese Regulierung, was ist ein Bier, was gehört in ein Bier rein. Kritisiere ich das auch jetzt? Ich sage, in dem Kontext, wie ist ein Bier, wenn es mir der Staat vorschreibt? Ja, für mich ist, was ich mir sagen will, ist, in unserer Gesellschaft gibt es schon seit Jahrhunderten Jahre diese Vorschrift, was ist ein Lebensmittel, was ist ein Brot, was ist ein Bier? Und es wird jetzt wieder in Ihrem Kontext wird es anders aufgegriffen als eine Kritik für eine moderne Lebensmittelproduktion.
Das ist auch, ich rede jetzt halt über die Produktionsweise, in der wir heute leben. Das ist eine Kritik. Wenn etwas, was man auf den ersten Blick für eine Selbstverständlichkeit hält, dass wenn eine Sache ein Lebensmittel ist, es auch als Lebensmittel hergestellt wird. Dass das mit Gesetzesmacht definiert wird, was dann da nicht rein darf, das ist eine Kritik an der Produktionsweise. Dann muss nämlich in der Produktionsweise, die natürlich Lebensmittel produziert, wie so alles andere Zeugs auch, aber dann muss in dieser Produktionsweise beim Produzieren von Lebensmitteln ein wirtschaftlicher Zweck darüber die Herrschaft haben, der glattweg die Tendenz hat, um der Wirtschaftlichkeit willen, um dessen willen, wofür das Unternehmen diese Lebensmittel produziert, zu untergraben, dass das, was dabei als Ware rauskommt, noch ein Lebensmittel ist. Und das sollten sich die Leute wirklich mal durch den Kopf gehen lassen, was ihnen eigentlich über diese Produktionsweise geläufig ist, wenn sie nach Schutzrechten für Lebensmittel rufen.
Der Vorwurf heißt ja eigentlich nicht, hebt euch doch nicht so auf, das ist doch blöd, nach Schutzrechten zu rufen, sondern das ist eine grandiose Verharmlosung. Das ist nicht, das heißt, es läuft halt, regt euch nicht über Titel auf, sondern wenn ihr euch über Titel aufregt, ist das ein Grund, sich über die Produktionsweise und den Staat, der sie organisiert, aufzuregen. Und zwar sehr fundamental.
Vielleicht ist dafür noch auch ein ganz schönes Beispiel jetzt bei der Debatte um dieses Verbot von diesen Pflanzenschutzmitteln. Da war der Einwand des Bauernverbandes zu der Debatte, war, dass wenn das jetzt verboten würde, müssten sie auf einen neuen Mix an Pflanzenschutzmitteln zurückgreifen, der seiner Sache nach unklar wäre. Also, das wären dann ja auch allesamt erlaubte Mittel. Das, ich finde, das zeigt so schön, an welcher Stelle solche Gesetze angreifen, was mit der Produktionsweise, auf welche Produktionsweise sie treffen, die diesen Gesichtspunkt schon mal gar nicht erhält, des Schutzes.
Ja. ist alles richtig. Aber ich kann die Produktion vorher nicht ändern. Ich kann schon die Produktion ein Übelweise haben. Wenn ich ändere, ich auch nicht. Das ist die letzte Größe der Art. Das ist nicht der Weg. Wenn ich dann nach eins tue, kann 30 Jahre lang gegen Atomkraft produzieren und das hat Auswirkungen gehabt. Dazu kann man natürlich die Zahl gebraucht und die 20.000, die es gab, das hat Wirkung gezeigt. Also ich kann schon was machen. Ich kann jetzt nicht heute oder morgen die Produktionsweise ändern. Ich kann nicht den Wecker anmachen, für mich so ein Brot zu backen. Er backt das Brot, weil er Geld verdient will. Das ist klar. Das wird auch keiner machen können. Erstmal nicht. Erstmal. Aber ich kann mich eine mediale Präsenz, das erleben wir jetzt, kann ich, kann mich an meine Regierung wenden, an wen sonst, kann ich dafür sorgen, dass es in diesem Fall bessere Schutzgesetze gibt, dass die verbessert werden. So. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Was ich erreiche, wir erreichen. Ein paar Millionen, die da schon mitmachen. Vielleicht ist es auch nicht erfolgreich. Ich bin also eher Pessimist und nicht Optimist. Aber wenn ich die Chance habe, dann muss ich es zu ergreifen.
Was da auch was viele auffällt, ist, da kommt auch der Staat daher als der Gutmensch, der dem Geschäft Schranken setzt. Dadurch, dass es eben halt, dass sich die verbraucherschädlichen Auswirkungen seines Treibens eben halt in Grenzen hält. Der Hinweis von eben war, das ist aber auch der zu dieser Wirtschaftsweise steht, für die jedes Mittel an Umwelt- und Verbrauchervergiftung, wenn es Profit abwirft, erstmal recht ist, von der Rechnungsweise her.
Ja.
Also bei den Tiefdiff-Leuten kommt das immer so daher, naja, also wenn man sich jetzt entscheiden soll, wer der Bösmann ist, dann ist es bestenfalls eben halt gierige Geschäftsleute, aber nie der Staat, der diese Produktionsweise da auf die Tagesordnung setzt und verwaltet.
Beide.
Beide.
Beide sind die bösen Männer.
Ach so.
Ja, eher bloß.
Aber vielleicht ist es an dem Gedanken der TTIP-Liebhaber, selber es aufzuweisen. Ich glaube, das Problem ist, womit der Herr argumentiert hat, was ist schlecht daran, wenn man für Umweltvorschriften ist. Jetzt haben wir darüber geredet, was bedeutet das? Ein bekannter Kritiker aus dem 19. Jahrhundert hat mal gesagt, was kennzeichnet die kapitalistische Produktionsweise mehr als das von Staatswesen, Kerzwang, die einfachsten Reinigkeits- und Sauberkeitsvorschriften in den Betrieben hergestellt werden sollen. Damit hat er nicht gesagt, schön, dass es den Sozialstaat gibt und dass es die Kontrolle mit dem Staat gibt, sondern er hat damit gesagt, und das können wir nachher auf die Umwelt übertragen, erstens, das Eigentum hat die Macht, über die Arbeitskraft zu verfügen und hat auch das Interesse, zwecks Steigerung des Gewinns darüber zu verfügen und den Ruin tendenziell herzustellen. Und der Staat, wenn er die einfachsten Reinigkeitsvorschriften zwangsweise den Unternehmen vorschreibt, macht das unter einem bestimmten Gesichtspunkt, nämlich dass jetzt dieses Verhältnis von Eigentum und Eigentumslosen weitergeht und nicht, dass das unterbrochen wird. Auch die TTIP-Kritiker bezogen, und das habe ich hier noch ein bisschen vermisst, ist doch, dass man an der Forderung der TTIP-Kritiker einen Widerspruch, meine ich, entdecken kann. Wenn man sagt, was ist schlecht daran, dass man Schutzvorschriften sucht, dann sagt man damit doch selber, dass die Unternehmen an für sich genommen gar kein Interesse daran haben, Schutzvorschriften herzustellen. Also hat man erstmal ein negatives Urteil über das Kapital, was es macht, hergestellt, und hat das unterschrieben, um im selben Atemzug zu sagen, der Staat, der dieses Produktionsverhältnis auch hergestellt hat durch seine Eigentumsordnung, soll wieder der sein, der dieses, was er unterschrieben hat, einlegt. Ich meine, man müsste darüber reden, was der Widerspruch der TTIP-Kritiker selber ist. Ich habe das so verstanden, dass dann die Argumentation nicht einsichtig war, weil wir darüber geredet haben, was der Staat macht. Und dann wird das sofort unterschrieben. Ich meine, an den TTIP-Kritikern selber ist dieser Widerspruch deutlich zu machen. Und das drücken sie auch aus. Schutzvorschriften vom Staat zu fordern, unterstellt doch, dass derjenige, der jetzt Lebensmittel herstellt, höflich gesagt nur ein bedingtes Interesse daran hat, ob die jetzt immer so schön bekömmlich sind.
Ja, es unterstellt sogar noch mehr. Wenn man nämlich vom Staat diese Schutzvorschriften in den Vordergrund stellt und sagt, allemal, das ist doch eine gute Sache an dem. Unterstellt man sowieso, das war glaube ich in dem einen Beitrag auch angetippt, gut, dass der die Macht hat. Aber man unterschreibt noch mehr, und zwar darüber sollten die, die das fordern, mal nachdenken. Wenn man nämlich die Macht des Staates unterschreibt für die Schutzvorschriften, unterschreibt man ganz nebenbei auch die Macht des Staates in der Frage, er ermächtigt überhaupt erst die Unternehmen dazu. Alles produzieren und alles versorgen in der Gesellschaft ihren Geschäftskalkulationen zu unterwerfen. Das ist ein sehr einfacher logischer Gedanke. Die politische Macht, die den Unternehmen Grenzen zieht, ist natürlich die politische Macht, die bis zu diesen Grenzen den Unternehmen alle Rechte gibt, sie überhaupt zu den Mächtigen macht, zu den Instanzen macht, die nach ihren Geldrechnungen eben das Produzieren organisieren und was dabei rauskommt. Also es ist gar nicht bloß so das Verhältnis, der Staat macht Schutzvorschriften und das Kapital macht, was es will, bis dahin. Sondern dieses, was das Kapital macht, was es will, das hat ausdrücklich die Rückendeckung des Staates, als so soll die Wirtschaftsweise hier sein. Die soll doch als Verwertung von privatem Kapital laufen. Sonst könnte übrigens der Staat nicht ankommen und sein Volk damit betören, habt ihr schon gehört, ich tue was fürs Wachstum. Da gibt er doch damit an, dass er das Geschäft der privaten Unternehmen fördert. Wer wächst denn sonst? Wir wachsen ja nicht, also außer körperlich eine Zeit lang. Ja, das ist richtig, das Bekenntnis dazu, er ist doch die Macht, die stellt sich hinter den geschäftlichen Gebrauch allen Produzierens und all dessen, was dabei herauskommt. Da liegt der Haken, und in diesem Verhältnis liegt auch der Grund für das, was wir vorhin mal angesprochen haben. Wenn das das Verhältnis ist, dann ist es deswegen vollkommen konsequent, dass ein Staat, der dieses Verhältnis organisiert, seine eigenen Schutzvorschriften prüft daran, ob er damit nicht das behindert, was er ermächtigt, nämlich das private Geschäft.
Einerseits. Andererseits nimmt er aber seine Schutzvorschriften selber sehr ernst. Das darf man dabei nicht vergessen. Bloß ist die Frage, was er eigentlich mit den Schutzvorschriften jeweils schützt.
Ja.
Wenn man sich mal anschaut, was auf den Lebensmitteln an Bleigedruckten draufsteht seit einiger Zeit, da stehen nicht nur die Mittel drin, die dann auch zu verkonsumieren sind, sondern 80% von dem, was da draufsteht, sind Sachen, die eigentlich in kein Lebensmittel reingehören. Ob es vielleicht unmittelbare Gifte sind, das hängt immer von der Dosis ab. Das heißt, das, was geschützt wird vom Staat, ist so etwas wie eine Grenze, die eingehalten werden muss, damit diejenigen, die das Zeug verknuspern, tatsächlich in der Funktion, in der sie hierzulande gebraucht werden, noch brauchbar sind. Das Ganze heißt Schutz nicht von Leuten, sondern Schutz von Volksgesundheit. Mhm. Schutz von Volksgesundheit hat einen ganz irren Maßstab. Und insofern ist Schutz tatsächlich als Staatsmaßnahme sehr ernst zu nehmen und gerät schon mal in Widerspruch zu dem Argument, was der Jonas gerade genannt hat. Das Ärgerliche an dem ganzen Maßstab Volksgesundheit heißt eben, ich habe es eben schon angedeutet, nicht, der kümmert sich darum, dass die Leute tatsächlich vernünftiges Zeug auf dem Tisch haben, sondern der kümmert sich darum, dass das, was an Lebensmittelgift drin ist, nicht einen Umfang erreicht, dass Teile seines Volkes nicht mehr brauchbar sind. Das ist erstmal der Maßstab, der angelegt wird, den man sich vorstellen muss, bei Schutz, und den nimmt er sehr ernst.
Also schützt er den Fortgang der Produktionsweise, die solche Schutzrechte dauernd erforderlich macht.
Nochmal zu dem TTIP-Kritik oder dem Zusammenhang. Weil das Bezeichnende an diesen Schutzvorschriften, wie du gesagt hast, dass der Staat einerseits kapitalistische Produktion eben, dass ihr immanente, ihr immanente Rücksichtslosigkeit gegen Gesundheit und Umwelt oder was auch immer, einerseits freisetzt, andererseits mit seinen Schutzvorschriften Grenzen setzt, genau für die Kontinuität der Geschäftemacherei. Das bemerken die einerseits diese TTIP-Kritiker durchaus, aber wie? Die klagen nämlich bei den bestehenden Vorschriften, jetzt ganz unabhängig von den TTIP-Verhandlungen, jetzt in Bezug auf die bestehenden Vorschriften, bringen immer wieder ein, wie die Lieblingsbürger der Nation an allen Ecken und Enden gegen diese Vorschriften verstoßen wurden. Jetzt kommt das bei denen aber gar nicht als Einwand gegen die Natur, staatliche Natur dieser Vorschriften, sondern als dieser staatsnützliche, nationalnützliche Aufruf an den Staat.
Ja. Ja, da liegt der Fehler vor, gegen den ich versuche, die ganze Zeit zu argumentieren. Ja, die machen den Fehler, sich die Sache so zurechtzulegen, den Unternehmen trauen sie in der Frage allerhand Schlimmes zu. Den Unternehmen trauen sie allerhand Schlimmes zu. Und da denken sie sich den Staat weg, als hätten die Unternehmen die Macht, so viel anzurichten, wenn der Staat sie ihnen nicht verleihen würde. Den Unternehmen trauen sie es zu. Und das macht ihnen so plausibel, und zwar wirklich mit dem Argument, wer soll es denn sonst machen? Das ist ja eben auch in der Diskussion so gesagt worden. Das macht ihnen so plausibel, auf den Staat zu setzen, als der Einzige, der doch dagegen was unternehmen kann. Und dann setzen sie auf den Staat. Und beim Staat lassen Sie jetzt auch was weg. Nehmen Sie auch was aus Ihrer Optik raus. Nämlich die Kriterien, die der Staat wirklich bei dem Erlassen solcher Schutzrechte walten lässt. Da möchte ich eine Verlängerung noch machen. Weil TTIP ist für solche Debatten, in was für Verhältnisse ist man reingeraten, wirklich was sehr aufschlussreich. Und zwar auch wieder die Argumentation der TTIP-Politiker in Sachen Schutzrechten. Eine ähnliche Argumentation wie vorhin. Sollten die Leute, die da so gerade als Kritiker unterwegs sind, mal aufmerken, was da passiert. Sie rufen den Staat auf, wahrt unsere Schutzrechte. Bei Lebensmittelschutz, bei Arbeitsschutz, Arbeitsstandards und so weiter, Gewerkschaftsstandards und so. Und Sie bekommen von der deutschen Politik speziell die Antwort, Das tun wir. Und jetzt kommt ein interessantes Wie. Das Wie, das dann solche deutschen Politiker den Leuten vorbuchstabieren, und zwar nach der Devise, der A sagt, muss auch B sagen. Das Wie geht so. Wenn es solche Schutzrechte geben soll, dann geht es überhaupt bloß so, dass sich Europa und Amerika zusammentun, die haben dann eine Macht, der ganzen Welt die Geschäftsbedingungen aufs Auge zu drücken. Merkt ihr, was einem da abverlangt wird? Es wird einem wegen dieser, ich muss ja sagen, berechtigten Sorge um, wie steht es denn um meine Lebensmittel morgen und um meine Arbeitssicherheit morgen, wird einem von denen, die dafür die Gesetze erlassen, langweg abverlangt, wenn du das haben willst, dann musst du dich stark machen für das deutsch-amerikanische Durchregieren in der ganzen Staatenwelt. Ohne Imperialismus, ohne Erpressen solcher Staaten wie China, Russland und wer da noch alles kommt, kannst du deine Schutzrechte nicht haben. Es ist richtig mittlerweile ein durchgesetztes Argument bei denen. Sollten Sie sich wirklich mal zu Gemüte nehmen, wie schamlos die Politik, wie brutal die Politik, die Bereitschaft von besorgten Bürgern, sich abhängig zu machen von ihren Entscheidungen, ausschlachtet und auf das Thema lenkt, das Sie gerade interessiert. Das ist nämlich das, was Sie an dem TTIP-Abkommen in Amerika und in Europa am meisten interessiert. Und wenn das Scheißabkommen wirklich mal zustande kommt, dann kommt es deswegen zustande. Was die nämlich daran interessiert, ist wirklich, sich durchzusetzen als die politischen Hoheiten, die dem gesamten Weltmarkt die Geschäftsbedingungen diktieren können. Und zwar, weil sie so groß und mächtig sind als Markt, dass kein Staat es sich mehr leisten können soll, nicht nach denselben Geschäftsbedingungen seine Industrie und seine Banken laufen zu lassen, weil sonst hat er keinen Zugang auf den den europäisch-amerikanischen Markt.
Ja? Es wird jetzt hier immer auch von Macht geredet. Ich höre immer Macht der Geschäftswelt, der Kapitalisten, der Eigentümer und Macht der Politiker. Da fehlt aber die Macht des Volkes. Und die ist auch da. Die haben wir in den letzten Jahren erlebt. Obwohl sie erfolgreich sind. Und vielleicht, hoffentlich, erleben wir sie bei diesem Thema auch wieder. Die Parteien zittern. Die merken das alles nicht los, wenn sie den Rechner zu Hause haben.
Da muss ich jetzt ein kleines Zwischenspiel machen, zu einer Bemerkung von dir vorhin. Du hast gesagt, die Produktionsweise kann man natürlich nicht so eben abschaffen. Und da muss ich dir sagen, sowieso ist das Abschaffen der Produktionsweise nicht das, was du dann als Beispiel gesagt hast, dass man zu seinem Bäcker geht und sagt, wenn du mir kein gesundes Brot bäckst, dann kriegst du von mir einen und so. Ne? Ich gehe nie wieder zu dir. Das hat mit Produktionsweise sowieso nichts zu tun. Aber das Eigentümliche war deine Alternative. Und die Alternative hieß, weil man die Produktionsweise nicht mal so eben abschaffen kann, da hast du schon recht. Probiere ich es doch einfach damit, meine Beschwerde denen zu überlassen, die die Macht haben. Wenn ein Volk so antritt, und es gibt ja tatsächlich Teile des Volkes, die da zurzeit aufgeregt sind und protestieren und Petitionen unterschreiben auf Papier und online und was es da alles gibt. Aber wenn ein Volk so zu Werke geht, dann macht es genau das, was im Grundgesetz steht. Die Macht geht vom Volke auf, aus und landet bei der Politik. Und das ist, schau, das kann doch nicht die Alternative sein. Du kannst mir doch nicht sagen, du kannst mir nicht versprechen, du schaffst mal eben die Produktionsweise ab. Meine Alternative ist, dann gebe ich meine Volksmacht gleich bei den Zuständigen ab und lass sie machen.
Sie haben das schon vorhin erwähnt, dass an die Regierung sich zu wenden die falsche Richtung ist, die falsche Ebene angesprochen ist. Was ist Ihre persönliche Meinung, welche Ebene sollte angesprochen werden?
Die ich die ganze Zeit anspreche.
Die ich die ganze Zeit Systemkritik, Kapitalismuskritik, Demokratiekritik. Es wird immer nur, wir wollen kein Eigentum, wir wollen nicht dieses politische System haben, aber was für ein System möchten wir haben?
Nein, ich spreche was anderes an. Ich habe jetzt an dem Thema Wachstum und an dem Thema Schutzrechte habe ich versucht mal zu entwickeln, wie kommen denn nicht nur in den Versprechungen der Politik, sondern in der Praxis, wofür diese Versprechungen stehen, wie kommen denn da die Massen der normalen Menschen vor? Das ist das, was ich anspreche. Wie kommen da drin die normalen Menschen vor? Und darauf spreche ich Sie an, das sollen Sie sich mal überlegen. Wie kommen Sie denn beim Versprechen Wachstum vor? Erstens als die, die vom Erfolg der Unternehmen abhängig gemacht sind, als welche, die dann überhaupt eine Bedingung fürs Weitermachen haben. Zweitens als welche, denen vorbuchstabiert, dass das Weitermachen heißt, mehr Wettbewerb, mehr Leistung, Druck auf ihre Löhne. Jetzt sind wir bei den Schutzrechten gewesen. Da habe ich Folgendes angesprochen. Wie kommen denn da die Leute vor? Da kommen die normalen Leute, und zwar sogar in der Ansprache der Politik, als welche vor. Die sind einer Produktionsweise. Jetzt haben wir nur den Teil Lebensmittel gehabt. Die sind einer Produktionsweise ausgeliefert, die über ihre Lebensmittel, um sie als Geschäftsmittel zu produzieren, so disponiert, so damit umspringt, dass das Benutzen dieser Lebensmittel nicht risikofrei zu haben ist und glattweg die Leute angewiesen macht auf eine politische Gewalt, die dem gewisse Grenzen zieht. So, jetzt habe ich zweimal angesprochen, was ich ansprechen will. Die Leute sollen sich mal überlegen, ob sie diese Verhältnisse eigentlich vertragen. Ob sie sich mit diesen Verhältnissen weiter vertragen wollen. Das ist meine Antwort. Solange sie sich damit vertragen, hat er vollkommen recht. Die Produktionsweise schafft ich nicht mal so schnell. Machen wir doch noch so ein drittes Stichwort, das ist vorhin schon mal gefallen. Die Politiker werben für dieses Abkommen, das sie da in der Mache haben, mit dann kommen Arbeitsplätze raus. Das gilt ja sowieso als Argument, da kann ein Volk nur Ja zu sagen, oder? dabei muss man sich wirklich mal überlegen, was ist denn mit Leuten los? Was ist denn die Bedarfslage von Leuten, denen man sowas versprechen kann? Die auch ja zu sowas sagen sollen. Wenn man das Versprechen für sich nimmt, ist es ja mindestens trostlos, wenn nicht sogar unverschämt. Die Politik verspricht den Leuten, wenn es zu TTIP kommt, dürft ihr mehr arbeiten. Vielleicht. Ja, ziemlich wahrscheinlich. Vielleicht dürfen sogar mehr von euch arbeiten. Mehr. Was anderes versprechen doch Arbeitsplätze erstmal gar nicht. Also wenn die Politik Arbeitsplätze verspricht, heißt das ja nicht, jetzt kriegt jeder eine Fabrik und dann gehören ihm die Arbeitsplätze. Nee, nee, nee. Er gehört den Arbeitsplätzen. Der normale Mensch jedenfalls. Das ist das Versprechen. Wenn es zu TTIP kommt, dürfen vielleicht sogar mehr von euch mehr arbeiten. Wem kann man sowas versprechen? Das geht nur als Versprechen an Leute, die zuverlässig und alternativlos in die Lage gebracht sind, dass ihre Lebensführung nur dann geht, wenn sie einen Arbeitgeber finden, dem es ein Einkommen wert ist, diese Leute für sich und die Kalkulationen des Unternehmens arbeiten zu lassen. Das ist ein Versprechen von Leuten, die in ihrer gesamten Lebensgestaltung lohnabhängig gemacht sind. Nur denen kann man damit kommen und sagen, die Politik tut was für euch, die lässt euch arbeiten. Und wenn man jetzt mal das TTIP-Versprechen dieser Politik sich vorknüpft, was sagt dann eigentlich die Politik den auf Arbeitsplätze angewiesenen, von der Politik davon angewiesen gemachten Leuten? Wenn sie sagt, wenn es zu TTIP kommt, dann gibt es vielleicht mehr solche Arbeitsplätze für euch. Was sagt denn damit die Politik denn? Die sagt den Leuten mal sachlich betrachtet, Arbeitsplätze gibt es nur unter zwei ganz harten Bedingungen. Geld verdienen könnt ihr nur dann, wenn erstens Unternehmen mit euch Gewinn machen, sonst schon gleich gar nicht. Und zweitens, Arbeitsplätze gibt es nur dann, wenn Unternehmen ihren Gewinn durch tatsächlich das Schaffen von mehr Arbeitsplätzen machen. Das ist nämlich überhaupt nicht selbstverständlich. Da muss das Gewinne machen, zu dem ja immer auch das Rationalisieren, also das Streichen von Arbeitsplätzen bei Arbeitskosten gehört. Da muss das Gewinne machen schon ein solches Wachstum aufnehmen, dass die Unternehmen glattweg es für Lohn befinden, einfach mehr Leute in ihren Dienst zu stellen. Das sagen Politiker, die Leuten Arbeitsplätze versprechen, unter der Bedingung, dass es zu TTIP kommt, also zu mehr Gelegenheiten für Unternehmenserfolg. Und damit ist eigentlich auch schon klar, wie die Arbeitsplätze dann aussehen, die einem da versprochen werden. Da ist nämlich gleich mitgesagt, der Konkurrenzbedarf der Unternehmen, und zwar gleich auf dem Niveau weltweit zwischen USA und EU, der Konkurrenzbedarf der Unternehmen, der diktiert, was überhaupt dafür taugliche Arbeitsplätze sind. was da an Leistung erfüllt sein will, damit man seinen Lohn überhaupt verdient. Und naja, wenn es um die Konkurrenz der Unternehmen geht, dann darf der Lohn als Kost natürlich nicht hoch ausfallen. Denn dann sind die Unternehmen ja nicht konkurrenzfähig und können keine Arbeitsplätze schaffen. Das wird einem da eigentlich als Werbeargument für TTIP unterbreitet. Muss ich übrigens wieder den TTIP-Kritikern was sagen. Ich möchte Ihnen in einem Punkt recht geben. Die haben einen guten Riecher, die Leute. In gewisser Weise muss ich sagen, kennen die ihren Laden. Die sagen nämlich, naja, das ist das schlechteste Argument. Wir glauben gar nicht, dass es Arbeitsplätze mehr gibt. Aber dann sagen sie etwas sehr Aufschlussreiches. Und wenn, dann fürchten wir die, wie die dann aussehen. Die sind sich nämlich sicher, dann kommt es zu diesen wunderbaren Arbeitsplätzen im Niedriglohnsektor, in dieser sogenannten irregulären Beschäftigung, also Arbeit auf Abruf, Teilzeitarbeit und was es da alles gibt. Und jetzt machen diese TTIP-Kritiker, die sich da so sicher sind, einen ganz unlogischen Fehler. Die sagen, solche Arbeitsplätze drohen bei TTIP und erklären im Vergleich dazu die Arbeitsplätze, die es jetzt gibt, für vergleichsweise verteidigungswert. Und das ist sowas von unlogisch, weil die ganze Ahnung, da kommt es zum Niedriglohnsektor und irregulärer Beschäftigung, wo haben sie die denn her? Die haben gar nicht in die Zukunft geblickt, die haben in die Gegenwart und Vergangenheit geblickt. Dann sollen sie das aber auch mal ernst nehmen, dass das nicht die drohende Entartung von Arbeitsplätzen ist, sondern dass das überhaupt die Art von Arbeitsplätzen ist, die es in dieser Wirtschaftsweise gibt.